Ich weiß, tja, wir wissen so viel. Seit Greta wissen wir auch, dass freitags immer ein ganz besonderer Tag ist. Friday for Future. Dann gehen Sie auf die Straße, jetzt durch Corona plötzlich nicht mehr. Aber das Anliegen ist berechtigt, dass diese Welt, unsere Welt nachhaltig bleibt und nicht aus den Fugen gerät, braucht es Umdenken. Die Erfindung dieses besonderen Freitags ist übrigens keine neue. Sie kommt auch nicht aus Schweden. Friday for Future, das ist ein ganz altes Motiv, ein Christusmotiv, aber mit ganz anderem Ansatz und mit ganz anderem Ablauf. Nicht auf die Straße gehen in Massen in der Hoffnung, es wird etwas neu, sondern einer ganz alleine verlassen, aber mit der Gewissheit, es wird alles anders. Und nach diesem Friday for Future, diesem Car Friday for Future, kommt etwas Neues, der Sunday for Life. Dieser erste Tag der Woche als Tag einer neuen Schöpfung, einer Neuerfindung. Interessant ist, dass die Bibel hier gar keinen Platz für Skepsis lässt. In unserer Zeit wird oft gefragt, überlegt, kann das denn sein, medizinisch, physikalisch, technisch, naturwissenschaftlich, nicht wiederholbar. Also ist Jesus eben doch nur ins Bewusstsein, sagen wir es deutsch, in die Träume, in die Wünsche der Jünger hinein auferstanden. Und wenn du das nur lang genug vorstellst, dann wird das für dich irgendwo da drin auch Realität. Und wenn es dann da drin Realität wird, wird es vielleicht auch mal da Realität. Und wenn es da Realität wird und du andere findest, dann wird es zur Gruppenrealität. Und dann ist Ostern. Nein, so war es nicht. Es war keine erfundene, gedachte, vielleicht zusammengeballte Träumerei. Es war Wirklichkeit. Interessant, von Voltaire, dem großen französischen Philosophen, kommt ein Satz, den ich ihm gar nicht zugetraut hätte. Er, seines Zeichens deutlicher Kritiker der Kirche und von Glaubensdogmen. Aber er sagt sinngemäß, die Auferstehung Jesu, das ist doch die einfachste Sache der Welt. Wenn Gott einmal ins Leben ruft, dann kann er das auch ein zweites Mal. Recht hat er, Voltaire. Wenn Gott einmal ins Leben ruft, Schöpfungsgeschichte, wo ist denn das Problem fürs zweite Mal? Wieso sollte er es denn das zweite Mal nicht können? Bei Jesus. Und so macht er es. Und doch ist diese Auferstehungsbotschaft von Anfang an umkämpft, umstritten, geleugnet. Es braucht sogar höchst römischen Beleg, dass das nicht sein kann. Die Wachen am Grab, sie werden zunächst als schlafend hingestellt und nachher bekommen sie noch dafür Geld, dass sie lügen wie gedruckt. Die Jünger haben ihn geklaut. Man braucht also Fake News, um die Wahrheit zu unterdrücken. Man braucht also Betrug der Welt, um die Rettung der Welt zu verschweigen. Wie tragisch. Umgekehrt, wie gut, dass wir es besser wissen. Weil Gottes Wort uns es besser lehrt. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Und diese Auferstehung von Jesus, die hat Konsequenzen, die hat Folgen. Das ist kein Ereignis und dann verblasst, sondern mit diesem Sunday for Life ändert sich das Leben grundlegend. Unser Predigttext im 1. Korintherbrief erzählt davon. Und ich möchte euch in drei Gedanken mit hineinnehmen. Die erste überschreibe ich: Einer für alle. Und ihr bekommt jetzt die Verse eingeblendet, die wir miteinander betrachten. 1. Korinther 15, ab Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. In 1. Korinther 15 handelt Paulus von vorne bis hinten von der Auferstehung. Und mich begeistert der Apostel, dass er anders wie damals bei den Frauen und auch bei den Jüngern, Jakobus, Thomas, dass er keinen Platz für Zweifel lässt. Nicht, weil Paulus ein Glaubensheld wäre, sondern weil er angesteckt ist, infiziert, nicht vom Virus des Todes, sondern vom Bacillus des Lebens. Das muss jeder wissen. Das soll in jedes Herz hinein, in deins, in meins und ganz tief Wurzeln schlagen. Jesus lebt. Was denn sonst? Beim Tod, da hat Gott immer noch das letzte Wort. Einer für alle. Ja, die Auferstehung ist wirklich die einfachste Sache der Welt. Und Gott hat sie so werden lassen. Und diese Auferstehung, wie gesagt, die hat Folgen. Der Stein ins Wasser geworfen, zieht Kreise, Lebensfolgen, kosmische Folgen. Und von daher hat dieser Friday Jesu for Future wirklich eine Ähnlichkeit zum Greta Friday. Sie wünscht sich und wir auch, dass es Folgen hat, globale, klimatische Folgen. Gott weiß, es braucht noch viel mehr. Es braucht Veränderung von Herzen, von Menschen, von Zeiten und er schenkt sie. Jesus, der Erste aus dem Tod, Erstling, klingt so altmodisch, aber mir gefällt dieses Wort. Der Erste, der durchkommt. Aber der Erste ist nicht nur eine Rakete, die silvestermäßig leuchtet und dann verglüht. Wenn in der Bibel vom Erstling die Rede ist, dann heißt es immer Auftakt zum Ganzen. Ostern heißt Auftakt für alle. Im Alten Testament wird das schon deutlich. Da wird Israel eingeladen, nein, verpflichtet. Bringt, wenn die neue Ernte da ist und wenn es mit dem alten Korn wieder mal gereicht hat und Gott durchgevorsorgt hat, bringt von der neuen Ernte die erste Frucht vor den Altar. Bringt die Erstlingsfrüchte zu Gott, weil er Anspruch auf alles hat. Und das wird symbolisch, indem ihr die ersten, da wo euer Hunger am größten ist, wo ihr am gernsten selbst zugreifen wolltet, bringt die ersten Gott zum Opfer. Übertragen, wenn Jesus durchbricht, dann ist es nur eine Folge und eine Frage von Zeit, dass wir auch auferstehen. Ganz gewiss, kein Zweifel. Wie der alte Adam, Adam heißt übrigens nur Mensch, wie du und ich, Adamsmenschen, Eva-Menschen, wie wir alle ans Ende kommen, so kommt mit Jesus der neue Adam. Völlig neu. Nicht nur ausgebeult, runderneuert, sondern neue Schöpfung. Wir tragen seit Ostern sehr bewusst einen neuen Namen. Den Christusnamen. Ich bin Christ. Ich bin Christin. Wir sind auf seinen Namen genannt. Wir sind durch seinen Tod erlöst und wir sind in seine Auferstehung heute schon mit hineingenommen. Er der Erste und er hält uns fest und zieht uns durch. Einer für alle. Aber Paulus spannt den Bogen der Konsequenzen von Ostern noch weiter. Nicht nur für dich und für mich. Paulus denkt global. Deshalb einer vor allem. Und auch da wollen wir uns nochmal Verse anschauen aus dem Kapitel 1. Korinther 15. Das sind dann die Verse 23 bis 25. Ein jeder aber wird auferstehen nach seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören, danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. einer vor allen. Erst der Christus und dann die Christusleute, die seinen Namen haben. Er hat das Sagen. Nicht mehr der Tod, nicht mehr der letzte Feind, sondern Gott ist nicht der Gott der Toten. Gott ist der Gott der Hoffnung. Wir sagen ja manchmal, dass die Hoffnung zuletzt stirbt, wenn wir uns an etwas halten, was hoffentlich noch irgendwann kommt. Seit Ostern stimmt dieser Satz nicht mehr. Vor allem für Christen. Wir sagen nicht, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Der Tod wird zuletzt sterben. Mit dem macht Jesus kurzen Prozess. Am Ende. Die Hoffnung wird nie sterben, weil Jesus die Hoffnung ist und er uns hinüberträgt in die Ewigkeit. Nicht die Hoffnung stirbt zuletzt. Der Tod wird ganz gewiss am Ende sterben. Allerdings will das im Leben buchstabiert sein und nicht immer geht uns das so leicht wie an guten Tagen. Ich vermute mal, dass der eine oder die andere sich schon längst gedacht hat, die haben die Osterkerze vergessen anzuzünden. Jetzt ist der halbe Gottesdienst durch. Nein, das war Absicht. Ich möchte etwas damit verdeutlichen. Diese Schachtel von Streichhölzern, klar, funktioniert nur über eine Reibefläche. Diese Reibefläche, die macht mir nicht viel, obwohl sie ist rau. Die Rauigkeiten im Leben sind noch ganz anders. Und wie oft reibe ich mich an den Rauigkeiten des Lebens wund? Wie oft reibe ich mich wund an der letzten Rauigkeit des Lebens, am Tod? Und dann werde ich matt gesetzt. Das Leben ist kein Spielplatz. Aufreibend im wahrsten Sinne des Wortes. Aber einer schafft es, dass diese Reibefläche nicht zum Untergehen, nicht zum Ausbluten, nicht zum Abgerieben werden wird. Einer schafft es, dass diese Reibefläche etwas Neues entzündet. Und das ist Ostern. Was mir im Leben, was uns im Leben manchmal als unnötige Reibungen mit Reibungsverlusten, mit Schmerz und mit Verletzung erscheint, das wandelt Jesus in eine andere Reibung um. Denn Reibung erzeugt Wärme. Wärme erzeugt Licht und plötzlich ist Orientierung da. In dieser Dunkelheit, in dieser Nächtlichkeit, in der wir oft sind. Einer vor allen. Bei Johann Christoph Blumhardt habe ich ein bemerkenswertes Zitat gefunden, das möchte ich euch weitergeben. Ich habe mich ertappt gefühlt, weil das mit meinem Glauben auch nicht immer so stabil ist, wie es manchmal scheint. Blumhardt schreibt, ein Christ, dem das Herz nicht mehr schlägt bei dem, was noch zu hoffen und zu erwarten ist, ist ein armes Tröpfchen. Ja, das sind wir manchmal, arme Tröpfchen. Weil unsere Hoffnung klein ist und weil wir uns wundgerieben haben. Ein Christ, dem das Herz nicht mehr schlägt bei dem, was noch zu hoffen ist, ist ein armes Tröpfchen. So sehr er sich auch brüsten mag über seinem Frommsein und sein Gläubigsein. Manchmal hängen wir uns das schützend über, unser Frommsein, unser Gläubigsein. Aber wenn einer hineinschaut, dann ist es mit der Hoffnung gar nicht so weit her. Wie der Blumhardt. Wenn ihm das Herz nicht pocht über die Sachen, die noch kommen sollen und müssen, so bleibt er arm. Wenn ihm das Herz nicht pocht über die Sachen, die kommen sollen und kommen müssen, bleibt er arm. Pocht dein Herz, dein Hoffnungsherz, dein Erwartungsherz, pocht meins? Oder bin ich eine armselige Christenkreatur? Ostern einmal wieder abgearbeitet, durchgelebt? Nein, dieser Lebensbacillus, er soll anstecken, ergreifen. Alles hat er sich untertan gemacht. Christus einer vor allem. Und dann zieht er uns mit. Paulus spricht fast von einer militärischen Ordnung. Alles organisiert, Befehlsgewalt ganz klar. Die kann nur der Schöpfer und der Vollender haben. Und er ruft durch den Tod ins Leben. Hier wird nichts von denen gesprochen, die nicht glauben. Das bleibt an dieser Stelle des Neuen Testaments einmal ausgespart. Aber uns soll dieser Satz Ermutigung und Vergewisserung sein und auch Auftrag, andere mit hineinzurufen, diesem Lebensfürsten nachzufolgen, auf sein Wort. Und plötzlich werden Reibungen im Leben noch anders gefüllt. Nicht nur verletzend, mit den Narben, die wir davontragen, sondern auch mit den Prägungen und den Tiefgängen und der neuen Flamme für Jesus. Morning has broken. Ich habe einmal nachgeschaut, dieses wunderbare Lied, im Jahre 1931 entstanden. Ihr habt es im Ohr, man muss nur die paar Worte sagen und es klingt. Wenn ich es recht weiß, hat dieses Lied 40 Jahre gebraucht, bis sein großer Durchbruch gekommen ist, als damals Cat Stevens seine Version eingespielt hat. Manchmal brauchen Morgen ein bisschen länger, bis sie durchbrechen. Brauchen Lieder vielleicht ein bisschen länger, bis sie zum Hit werden. Ich wünsche dir und mir, uns allen, dass heute etwas durchbricht. Dass es nicht als kleiner Song in der Schublade bleibt, sondern zum großen Halleluja wird. Jesus lebt, einer vor allem. Und noch ein drittes in diesem Dreiklang des Abschnitts. 1. Korinther 15, 26 bis 28. Einer über allem. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass er ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat. Damit Gott sei alles in allem. Menschen manifestieren den Tod. Wir waren vorher auf dem Friedhof, 8 Uhr, manche haben es vielleicht im Livestream mitgesehen. Es war Hoffnungsstunde und dennoch waren diese Grabsteine so stark. Da liegt jemand. Ich bin vor der Übertragung durch die Reihen gelaufen. Manche Namen kamen mir bekannt vor, andere gar nicht. Festgelegt, ein Leben zu Ende. Seit einem, seit 5, seit 20 Jahren. Der Tod ist manifestiert und wir legen noch den Stein drauf. Und die damals stellten noch die römischen Soldaten vor das Grab. Festgelegt, endgültig. Aber mit Ostern wird es anders. Der Stein ist weggerollt und plötzlich sind auch die Grabsteine nicht mehr das Letzte. Diese Macht und dieses Gewicht, die uns am Ende erdrückt, sie ist aufgehoben. Weggehoben. Paulus sagt, am Ende wird der Tod nicht mehr spielen können mit uns. Der Tod ist am Ende. Und wahrscheinlich ist die Perspektive, wie es dann sein wird, viel zu schön, als dass wir sie beschreiben könnten. Die Bibel ist etwas spärlich mit den Himmelsbeschreibungen. Was sie aber macht, ist, sie sagt, was dann nicht mehr sein wird. Wahrscheinlich kann man nur das fehlende Negative ausdrücken, weil das Positive gar nicht fassbar ist in unserer kleinen Grammatik, in unserer schwachen Sprache. Dann gibt es keine Tränen, keinen Tod, kein Geschrei, keine Hoffnungslosigkeit. Dann wird Gott sein, alles in allem, Erfüllung, einer über allem, Gott. Ich habe eine Geschichte entdeckt, die das aussagt. Es war eine ganz normale Frau irgendwo in Afrika, Christin. Sie hatte eine Tochter, 17 Jahre alt. Der Tod hat diese Tochter ganz hart der Mutter weggerissen. Es gab eine große Trauerfeier, weil das ganze Dorf teilnimmt. Und dann veranlasst die Mutter, dass auf dieses Grab der Tochter ein schmales, unscheinbares Holzkreuz gesetzt wird. Aber der Titel muss draufstehen, der Tod hat keine Hände. Der Dorfälteste kommt zu ihr und fragt, was soll das? Was meinst du damit? Und sie sagt, ja, für mich hat der Tod keine Hände. Es scheint, als ob er mir die Tochter entrissen hätte. Aber das stimmt nicht. Seit Ostern hat der Tod keine Hände. Er kann nicht mehr greifen. Wenn einer zugreifen kann, dann Jesus, der Auferstandene. Und der hat sie zu sich genommen. Und bei dem ist sie in besten Händen. Das heißt, Gott wird sein Alles in allem. Alles, was nach uns greift, was uns in den Griff bekommen will, das ist handlos geworden, weil es nur noch die starken Schöpfer und Neuschöpferhände gibt von Jesus. Aber wir müssen ehrlich sein, besiegt heißt noch nicht ganz überwunden. Wenn der Tod nicht mehr ist, dann hat er keine Siegmacht mehr, aber dann gibt es noch Rückzugsgefechte und darunter leiden wir. Manche ganz schwer und in diesen Corona-Zeiten manche sehr tief. Aber halten wir es fest, der Sieger, der steht fest. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, das beten wir seit Ostern mit ganz neuer Gewissheit. So wird's, sein Reich, sein Wille, unabänderlich. Ostern hat also Folgen, nicht nur für die Zukunft, sondern für die Gegenwart. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Die Hoffnung bleibt. Und genau das, finde ich, müssen wir unbedingt unserem Ort sagen und in unser Wort aufschreiben. Also von daher noch einmal, falls ihr Kreide habt, fangt nach dem Gottesdienst und nach dem Gebet einfach an. Und falls ihr Kreide braucht, vor dem Gemeindezentrum auf dem Tisch, man braucht keinen Schlüssel, holt euch eure Kreide ab und schreibt es auf die Straßen, auf die Gehsteine. Jesus ist auferstanden. Amen.